Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Caroline Born. Guten Morgen. In Österreich beginnt die heiße Phase des Wahlkampfs. Ende des Monats wird gewählt. Das Land könnte weiter nach rechts rücken. Und ein Betrugsskandal erschüttert die Schweiz. Unterschriften für Volksabstimmungen sollen im großen Stil gefälscht worden sein. Außerdem blicken wir nach Großbritannien. Dort kommen 1700 Häftlinge frühzeitig frei, weil die Gefängnisse schlicht zu voll sind. Am letzten Wochenende im September wählt Österreich ein neues Parlament, den Nationalrat. Beobachter sprechen von einer Schicksalswahl. In Umfragen liegt die Freiheitliche Partei Österreichs derzeit vorn. Die FPÖ könnte nach der Europawahl also auch diese Wahl gewinnen. Die in Teilen rechtsextreme Partei war schon an Regierungen beteiligt, im Bund. In manchen Bundesländern ist sie das gerade noch. Und die aktuelle Regierung aus Konservativen und Grünen könnte laut den Prognosen ihre Mehrheit verlieren. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Österreich-Korrespondentin Silke Hane, um mit ihr auf die Wahl vorauszublicken. Frau Hane, die FPÖ ist also derzeit auf Platz 1. Könnte sie am Ende regieren und könnte es einen FPÖ-Kanzler Herbert Kickl geben?
Also die Wahl Ende des Monats gilt als ziemlich offen im Ergebnis, so offen wie eigentlich eine Wahl schon lange nicht mehr. Beobachter sagen, möglich ist eigentlich alles. Wovon hängt das jetzt ab? Einerseits von der Zahl der Parteien, die überhaupt ins Parlament kommen. In Österreich gibt es eine 4%-Hürde. Und zwei kleine Parteien, die Kommunisten und die Bierpartei, bei denen ist offen, ob die da drüber springen. Und wenn nicht, dann sind ganz andere Konstellationen denkbar, als wenn eine oder beide dieser kleinen Parteien ins Parlament einziehen. Wenn denen das gelingt, dann sind nämlich wahrscheinlich nur Dreierbündnisse möglich. Wenn es ihnen nicht gelingt, dann wahrscheinlich auch Zweierbündnisse. Die zweite Frage, die über eine Regierungsbeteiligung der FPÖ und einen möglichen Kanzler Herbert Kickl entscheiden, ist, wer wird stärkste Kraft? Momentan zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der FPÖ und der konservativen ÖVP ab. Bei der Europawahl sahen die Umfragen ja auch erst anders ab, aber dann lag die ÖVP, die Konservativen, also nur ganz, ganz knapp hinter der FPÖ. Und es läuft da momentan eben auf so einen Zweierwettkampf um den ersten Platz hinaus. Und alle Parteien sagen ja, sie werden nicht mit der FPÖ unter Kickl regieren. Wenn die FPÖ aber stärkste Kraft wird, ist das vielleicht gar nicht durchsetzbar. Dann ist die Frage, knickt die ÖVP ein, tritt dann Karl Nehammer, der aktuelle Bundeskanzler, als Parteichef zurück? Und sollte Kickl dann einen Koalitionspartner finden, ist auch die Frage, vereidigt ihn der Bundespräsident? Er hat nämlich bisher angekündigt, das nicht zu tun.
Wenn Sie das
und da steht ihm laut Verfassung auch zu, das noch als Ergänzung.
Entschuldigung. Wenn Sie das ein wenig auffächern könnten, welche Koalitionsoptionen gelten denn derzeit als realistisch?
Also wenn man jetzt danach geht, wovor die meisten Leute warnen, dann wäre es wohl die Koalition aus ÖVP und FPÖ. Dagegen haben sich hier wirklich zahlreiche Bürgerbündnisse zusammengetan, die wirklich eindrücklich davor warnen, dass die Konservativen mit der FPÖ in die Regierung gehen. Es gibt aber auch Stimmen in der ÖVP, die sagen, ohne Kickl könnte man das machen. Da gäbe es vernünftige Parteifunktionäre, mit denen man schon arbeiten könnte. Wenn die ÖVP jetzt auf Platz 1 kommt, gefolgt von der FPÖ und dann die Sozialdemokraten auf Platz 3 reinkommen, ist aber vielleicht auch die schwächere Partei, also die SPÖ, als Koalitionspartner interessant, weil sie eben weniger Interessen durchzusetzen versucht. Rein inhaltlich stehen sich ÖVP und FPÖ da aber näher, vor allem in Migrations- und Asylfragen. Das wird momentan so gehandelt. Dreierbündnisse, auch wenn die Lage es vielleicht erfordert, gelten als extrem unwahrscheinlich, weil das eben hier in Österreich gar keine Tradition hat. Und deswegen eben auch diese Befürchtung, ÖVP und FPÖ gehen zusammen, weil das eigentlich eben die beiden stärksten Parteien sind und die könnten eben auch wahrscheinlich zusammen regieren, wenn kleinere Parteien ins Parlament einziehen.
Wir haben jetzt noch gut 2 Wochen bis zur Wahl. Was beobachten Sie? Was sind die drängendsten Themen im Wahlkampf?
Also Migration und Sicherheit ganz oben, aber auch die soziale Sicherheit. In Österreich war die Inflation in den letzten Jahren die höchste in Westeuropa, also höher auch als in Deutschland. Viele Kosten hier sind an die Inflation gekoppelt, zum Beispiel vielerorts die Mieten. Die sind dann immer gleich mitgestiegen, haben die Teuerung noch weiter angeheizt, also Lebensstandard. Und dann ist da noch die FPÖ an sich, die immer wieder Thema ist und auch zum Thema gemacht wird von anderen Parteien, die zum Beispiel sagen, der Kampf gegen die FPÖ ist ein Kampf um den Rechtsstaat, um die Demokratie, also die das so ein bisschen hochstilisieren. Zur Schicksalswahl, zur Frage sozusagen, stirbt in Österreich die Demokratie oder nicht.
Wenn wir jetzt ein bisschen den Blick aufs Nachbarland Deutschland wagen, hier wird ja gerade ganz viel über Migration diskutiert. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat nun Grenzkontrollen an allen Bundesgrenzen angeordnet und im Gespräch ist auch, dass man Flüchtlinge direkt ausweist. Das hat der polnische Premier Donald Tusk als inakzeptabel bezeichnet. Wie reagiert man denn in Österreich auf die ganze Debatte?
Also Grenzkontrollen gibt es an der deutsch-österreichischen Grenze schon seit 2015. Das wäre jetzt kein Novum. Die Frage der Zurückweisung wird da schon heftiger diskutiert. Gestern Abend gab es hier Kandidatenduelle im ORF, im Fernsehen. Da wurde das auch sofort aufgegriffen. Der Bundeskanzler Karl Nehammer hat dort angesprochen, also wenn Deutschland die Notfallklausel ziehen sollte und damit eben Europarecht aussetzt, die Leute direkt an der Grenze zurückweist, dann würde seine Regierung das auch machen und eben ihre Grenzen schützen, wie Nehammer das sagt. Das heißt, dann würde Österreich wahrscheinlich auch anfangen, an den eigenen Grenzen zurückzuweisen. Das wäre dann wohl der Anfang des berühmten Domino-Effekts. Das Nein von ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner zur etwaigen Rücknahme von Asylsuchenden kam ja auch eigentlich schon am Montagmorgen per Zeitungsinterview. Ich denke, die ÖVP wollte da der FPÖ auch vom Timing her gar nicht den Freiraum geben, in irgendeiner Form als erstes darauf zu reagieren und die restlichen Parteien davor sich herzutreiben.
Und wie ist Ihre Einschätzung? Zahlt diese Debatte über die Zurückweisungen an den Grenzen auf das Konto der FPÖ ein?
Also in der Form, wie Nancy Faeser das jetzt angekündigt hat, wahrscheinlich nicht allzu sehr. Sie will ja die Menschen grenznah unterbringen und dann im beschleunigten Dublin-Verfahren in die zuständigen Länder überstellen. Das wäre eher selten Österreich. Wenn sich die Union durchsetzt mit der Forderung, die Notfallklausel zu ziehen, dann sieht es, denke ich, anders aus. Die FPÖ wirbt ja damit, die Grenzen in Europa dicht zu machen und quasi gar keine Asylanträge mehr anzunehmen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das einigen mehr Menschen als gangbarer Weg erscheint, wenn hier an der Grenze zu Deutschland jetzt plötzlich ein neues Migrationsmanagement erforderlich ist. Also Österreich sieht sich ja insgesamt als stark belastet in Asylsachen und ich denke, da ist die Kompromissbereitschaft doch eher gering.
Vielen Dank, Silke Hane. Wir sprachen über den Wahlkampf in Österreich. Dass Musliminnen in der Öffentlichkeit keine Burka und keine Niqab tragen dürfen, darüber haben die Schweizer vor einigen Jahren abgestimmt. Stichwort Burka-Verbot. Auch über den Kampf neuer Kampfjets gab es eine Volksabstimmung. Ergebnis: ein knappes Ja. Solche Referenden sind ein wichtiger Teil der Schweizer Demokratie, die nun allerdings von einem Betrugsskandal überschattet wird. Es geht um systematisch gefälschte Unterschriften. Die braucht es, um ein politisches Anliegen zur Abstimmung zu bringen. Und um diese Unterschriften zu sammeln, werden häufig kommerzielle Unternehmen angeheuert. Einige von diesen Unternehmen sollen Unterschriften aber gefälscht haben. Die Rede ist von tausenden fingierten Datensätzen, die entscheidend gewesen sein sollen, dass manche Volksabstimmungen überhaupt zustande gekommen sind. Katrin Hondl berichtet.
Verdacht auf Wahlfälschung.
Dieser mögliche Unterschriften-Pschiss.
Unterschriften-Pschiss.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt.
Der aktuelle Unterschriften-Pschiss.
Das Vertrauen vieler Menschen sei durch den Unterschriften-Pschiss angeknackst.
Der Skandal erschüttert das Land, das sonst so stolz ist auf seine direkte Demokratie. Anfang September brachte eine Recherche der Schweizer Tamedia-Zeitungen ans Licht. Beim Sammeln von Unterschriften für Volksabstimmungen wurde wohl massiv gefälscht. Und zwar von kommerziellen Unternehmen, die im Auftrag der sogenannten Initiativkomitees arbeiten. Schwierigkeiten. Denn bevor in der Schweiz ein politisches Projekt zur Abstimmung kommt, müssen erst 100.000 Unterschriften zusammenkommen von stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürgern handschriftlich auf Papier.
Unterschriftensammlungsarbeit ist extrem harte Demokratiearbeit,
sagt Noémie Rothen. Die 35-Jährige ist Geschäftsführerin der Service Citoyen-Initiative. Per Volksabstimmung wollen sie und ihr Team den Militärdienst für Männer durch einen Gemeinschaftsdienst für alle ersetzen.
Am Anfang haben wir auch ein bisschen naiv gestartet, als kleines Initiativkomitee, wo wir dachten, mit unserem Herzblut und freiwilligen Engagement können wir diese Initiative zustande bringen. Und nach 6 Monaten Sammlung mussten wir einfach zugeben, wir brauchen Hilfe.
Und die glaubte sie gefunden zu haben bei einem von rund 12 Anbietern in der Schweiz, der Firma Incop aus Lausanne, die sogar versprach, auch die nötige Beglaubigung der Unterschriften bei den Gemeinden zu übernehmen.
Also haben wir uns auf 4,50 Franken pro Unterschrift geeinigt, also pro valide und gültig erklärte Unterschrift.
Genau das aber lieferte die Firma nicht, sondern stapelweise Bögen mit Unterschriften, von denen sich bis zu 70% als ungültig erwiesen, weil die Adressen der angeblichen Unterzeichner nicht existierten, die Leute keine Schweizer Staatsbürgerschaft hatten, minderjährig umgezogen oder gestorben waren.
Im Juni 2023 haben wir dann eine Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft eingereicht.
Und wie jetzt bekannt wurde, ermittelte diese bereits in mehreren vergleichbaren Fällen. Rund ein Dutzend Volksinitiativen stehen unter Verdacht. So zum Beispiel die sogenannte Blackout-Initiative, die die Rückkehr der Schweiz zur Atomenergie fordert und die sich ebenfalls von der Lausanner Firma Unterschriften beschaffen ließ. Auffällig viele Unterschriften aus der Westschweiz gab es auch für die Initiative für ein Importverbot von Stopfleber. Verdächtig auch deshalb, weil Foie gras, Stopfleber, in den französischsprachigen Landesteilen ähnlich wie in Frankreich als Delikatesse beliebt ist. Einige Unterschriftensammler sollen sogar ohne Auftrag aktiv geworden sein und Initiativkomitees zum Kauf gedrängt haben. Die Grünen im Schweizer Parlament fordern nun, übrigens nicht zum ersten Mal, ein generelles Verbot der kommerziellen Unterschriftenbeschaffer.
Wir haben schon in der Vergangenheit festgestellt, dass es Probleme gibt, dass die Leute mit falschen Aussagen zur Unterschrift gedrängt werden. Und diese Häufung von Fälschungen von Unterschriften, die kommt dazu. Ich finde nach wie vor, es ist dringender denn je, dass wir diese Praxis verbieten.
Sagt die Grünen-Politikerin Greta Gysin, Präsidentin der Staatspolitischen Kommission im Nationalrat, wo ihr Vorschlag allerdings keine Mehrheit fand. Man wolle, so der Mehrheitsbeschluss der Staatspolitischen Kommission, erst das Ergebnis der Ermittlungen abwarten. Für viele in der Schweiz ist das zu soft. Die direkte Demokratie, unser Stolz, hat einen Defekt, schrieb der Tagesanzeiger. Und auch Grünen-Politikerin Gysin will nicht locker lassen.
Wir müssen sicherstellen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert.
Denn auf dem Spiel stehe letztlich das gesamte politische System der Schweiz.
Wenn das Vertrauen weg ist, dann können wir dieses System, das auf so viele informelle Regeln und Traditionen basiert, nicht mehr aufrechterhalten.
Der Skandal um möglicherweise gefälschte Unterschriften für Volksabstimmungen. Katrin Hondl berichtete aus der Schweiz. Der tödliche Messerangriff auf 3 Mädchen im August, er hat Großbritannien schockiert. Und er hat dort eine Welle der Gewalt ausgelöst. Vor gut einem Monat haben Rechtsextreme Flüchtlingsunterkünfte und Moscheen angegriffen. Die Polizei hat mehr als 1000 Menschen festgenommen. Über 200 von ihnen sind bereits verurteilt worden, überwiegend zu Haftstrafen. Das verschärft die ohnehin angespannte Lage in Großbritanniens Gefängnissen. Sie sind so voll, dass es kaum freie Plätze gibt. Ein Problem, das Labour von der konservativen Vorgängerregierung geerbt hat, die, so der Vorwurf, nicht genügend Haftplätze geschaffen hat. Die sozialdemokratische Regierung von Premierminister Keir Starmer greift jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie lässt bestimmte Gefangene frühzeitig frei. Das sorgt für Kritik, weiß Franziska Hoppen aus London.
Überfüllte Zellen, Ratten, Bandengewalt, Drogenprobleme, Personalmangel und kaum noch Platz für neue Häftlinge. Die Zustände in vielen Gefängnissen in England und Wales sind schlimm, sagt Charlie Taylor, Chef der Gefängnisaufsichtsbehörde.
All too often we find prisoners banged up in their cells, sometimes for up to 22 hours a day, often in overcrowded and unsanitary conditions.
Zu oft seien Häftlinge bis zu 22 Stunden in ihren Zellen eingesperrt in unhygienischen Zuständen. Vor allem die maroden viktorianischen Gefängnisse seien nicht gemacht für so viele Menschen.
Much of the infrastructure, particularly in our crumbling Victorian jails, is really just not fit for purpose.
In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Gefangenen in England und Wales verdoppelt, obwohl die Kriminalitätsrate deutlich gesunken ist, wie der Think Tank Institute for Government mitteilte. Der Druck, hart gegen Verbrechen vorzugehen, habe dazu geführt, dass immer längere Haftstrafen verhängt wurden, während die konservative Vorgängerregierung beim Bau neuer Gefängnisse nicht hinterherkam. Labour vererbte sie das Problem. Als dann noch zahlreiche Randalierer von den rechtsextremen Ausschreitungen Anfang August hinter Gitter geschickt wurden, gerieten die Gefängnisse noch mehr an ihre Kapazitätsgrenze, sagt Chefaufseher Taylor.
Particularly with the rioters coming in over the last few weeks, we were just completely running out of space.
Die neue Labour-Regierung hat deshalb entschieden, zunächst rund 1.700 Gefangene frühzeitig freizulassen, statt wie sonst nach mindestens 50% der verbüßten Haftstrafe nun schon nach 40%. Das gilt zwar nicht für Häftlinge, die Sexual- und schwere Gewaltdelikte, gewisse Fälle von häuslicher Gewalt oder Terrorismus begangen haben, sondern eher für Diebe, Betrüger oder Drogenhändler. Aber auch ehemalige Schwerverbrecher sollen früher das Gefängnis verlassen können, wenn sie gerade wegen eines kleineren Deliktes sitzen. Das berichten Channel 4 und der Guardian. Vielen Opfern macht das Angst, so auch Rebecca, die häusliche Gewalt erlebt hat.
It feels like he's just had a bit of a slap on the wrist and told not to be a naughty boy. Whereas I have to deal with the damage that he's done to me.
Es fühle sich an, sagt Rebecca im BBC-Interview, als habe ihr Ex-Partner bloß einen Klaps auf die Finger bekommen, während sie völlig allein gelassen werde. Doch die britische Justizministerin Shabana Mahmood hatte gewarnt, dass ohne die frühzeitigen Freilassungen bald keine Prozesse mehr stattfinden könnten, weil es schlicht keine Zellen für neue Straftäter gebe. Dass ihre Rechnung aufgeht, bezweifelt Martin Jones, Chef der Bewährungshilfe.
Within days or weeks, some of those people will end up being sent back to prison because they breached the terms of their license. So they haven't offended, they breached the terms of the license, they need to go back to prison.
Abgesehen davon, dass im Schnitt gut ein Drittel der Freigelassenen innerhalb eines Jahres erneut kriminell werde, so Jones, säßen einige vermutlich schnell wieder im Gefängnis, weil sie schlicht gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Es gebe außerdem zu wenig Bewährungshelfer. Andere Freigelassene wiederum liefen Gefahr, obdachlos zu sein.
In any given period, about one in seven people released from prison.
Einer von 7 Freigelassenen ist im Schnitt obdachlos. In dieser Woche werden fast 2000 Menschen freigelassen, fast doppelt so viele wie sonst. Das übt massiven Druck auf die aus, die Unterkünfte bereitstellen.
Significant pressure on the people that provide the accommodation.
Sowie auf alle anderen Organisationen, die bei der Rehabilitation helfen, zum Beispiel bei der Jobsuche. Und mit den nun 1.700 Freigelassenen ist es nicht getan. Die Regierung will insgesamt 5.500 Menschen frühzeitig entlassen.
Franziska Hoppen über die vorzeitige Entlassung etlicher Häftlinge, weil es nicht genug Platz in den Gefängnissen in Großbritannien gibt. Das war Europa heute. Ich bin Caroline Born und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.